denke, ist ein starkes Urteil, wenn ich mir denke, das sind Juden gewesen, die da zitiert werden, die versucht haben, so zu leben, wie Gott es wollte. Und Paulus schreibt, ihre Weisheit ist nutzloser Unsinn, entlarvt durch Gott. Und er schreibt auch sehr schön, dass die Botschaft Gottes für die Menschen eigentlich unsinnig klingt. Dass das, was da angeboten ist, eigentlich komplett uns gegenüber, ja, das passt irgendwie nicht in unser Denken rein. Die Juden, die halt dann Zeichen fordern, schreibt er, die sagen, ja, das muss man beweisen, das muss dargelegt werden, da brauche ich irgendwas Großes, irgendeine Teilung des Meeres oder eine Wolkensäule, die irgend sowas fordern. Und die Juden, die Griechen, die irgendwie so das mit Weisheit und erklärt mir das logisch und wie kann man das sich vorstellen und kann man das beweisen und ist denn nicht und die wollen darüber nachdenken. Und so sagt er, ja, und wenn ich aber den Kreuzigten predige und die Bibel predige, dann sind die Juden auf einmal entrüstet, obwohl die Bibel kennen. Und die Griechen sagen, das kann ja nur Blödsinn sein. Also in diesem Spannungsfeld sind wir gefangen als Menschen, wenn wir über das Wort Gottes reden. Und im Vers 25 steht, dass der absurde oder der scheinbar absurde Plan, wie da in dieser Übersetzung steht, den Gott gemacht hat, immer noch viel weiser ist als alles, was wir Menschen uns erdenken. Und da kommen wir gleich mal in die richtigen Denkweisen rein, dass Gottes Plan vielleicht irgendwie absurd ausklingt für viele Menschen, auch die Welt draußen sagt, ja, meint, er ist am Kreuz gestorben und was ist denn das für ein Führer gewesen und ja, der hätte doch ein Reich aufbauen müssen. Das klingt irgendwie ja, schwach und ja, komisch. Aber diese scheinbare Botschaft, wie da Paulus auch sagt, die scheinbare absurde Plan Gottes ist noch um Welten besser als jeder Plan, den wir uns machen können. Jeden Plan, wo es um Frieden geht, wo es um Gemeinschaft geht, wo es darum geht, Menschen miteinander zu leben, Menschen in Frieden miteinander zu leben. Also alle unsere Pläne sind im Vergleich zu diesem scheinbar absurden Plan, aber um Welten schlechter. Und das müssen wir uns bewusst sein, wenn wir die Bibel lesen, dass wir etwas lesen, was in unsere Gedankenwelt nicht wirklich hineinpasst. Weil Gott ganz etwas anderes ist als wir. Weil der kommt aus einem Reich, das ganz anders ist, der hat ganz andere Blickwinkel auf uns Menschen. Und so ist halt die Weisheit, die wir oft haben, teilweise dann wirklich Unsinn, weil wir eben nicht die volle Wahrheit erfassen können und auch nicht ergreifen können. Und der Paulus schreibt aber nicht nur von den Weisen und von den Juden und den Griechen, sondern er schreibt auch über sich ein Urteil. Er selbst schaut sich auch im Spiegel an und überlegt sich, ja, ich bin zwar jetzt ein Jude, er ist bei Gamaliel gelehrt, einen der weisesten Lehrer damals, zu den Füßen ist er gesessen, hat geeifert für das Wort Gottes, hat dann eine wirkliche Begegnung mit Gott gehabt. Und er schreibt dann an die Philipper, schreibt er im Philipper 3, ab 10 bis 14, schreibt Paulus etwas über sich selbst. Der Mann, der doch, denke ich, was meinen dafür heute, der ist, der die Bibel am besten verstanden hat. Also ich kenne keinen anderen, wo ich sage, da würde ich jetzt sagen, der hat die Bibel so gut verstanden. Ja, vielleicht Jakobus und Johannes, die auch noch sehr gut waren, aber für mich ist der Paulus der, der das Neue Testament fast geschrieben hat, der sehr viel ausgelegt hat. Und er schreibt in Philipper 3, Vers 10 bis 14. Mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckt hat, am eigenen Leibe zu erfahren. Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden, indem ich an seinem Tod teilhabe, damit auch ich eines Tages von den Toten auferweckt werde. Ich will nicht behaupten, ich hätte dieses alles schon erreicht oder wäre schon vollkommen. Aber ich arbeite auf den Tag hin, an dem ich das alles mein Eigen nenne, weil auch Christus mich ja schon sein Eigen nennt. Nein, liebe Freunde, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte, aber ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein, indem ich die Vergangenheit vergesse und auf das schaue, was vor mir liegt. Versuche ich, das Rennen bis zum Ende durchzuhalten und den Preis zu gewinnen, für den Gott uns durch Christus Jesus bestimmt hat. Das ist eine interessante Aussage für einen Mann, der eine Begegnung mit Jesus gehabt hat, in diesem Licht, der umgekehrt ist, 180 Grad, der dann mit den Juden diskutiert hat und ihnen bewiesen hat, dass Gott, also dass Jesus der Sohn Gottes ist, der dann die Schrift ausgelegt hat, also der war auf einem Niveau sondergleichen und der sagt, ja, mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen. Mit dem beginnt er mal. Er sagt nicht, ja, wisst ihr, jetzt bin ich schon 30 Jahre Lehrer oder jetzt bin ich 40 Jahre im Geschäft und kenne mich aus und jetzt erkläre ich euch, sondern er sagt, mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen. Und er sagt dann, ich will nicht behaupten, ich hätte das alles schon erreicht. Er sagt ganz klar, ja, ich weiß, da ist noch viel, viel mehr. Viel, viel mehr, das ich nicht verstanden habe, aber ich strecke mich danach raus. Ich bemühe mich, ich schaue, ich kämpfe, und er schreibt da diesen bekannten Vers, und ich renne, also ich laufe in einer Laufbahn bis zum Ende durchzuhalten, um den Preis zu gewinnen. Paulus war sich bewusst, dass er selbst mit seiner Weisheit und dem ganzen Gelernten und Erlehrten und mit der Begegnung der Abhängigen Jesus immer nur sagt, ich bin noch nicht vollkommen. Da fehlt noch was. Da ist noch nicht die ganze Fülle Gottes durchgedrungen. Und auch er muss sagen, okay, ich will Jesus erkennen, seine Kraft, ich will alles spüren, ich strecke mich danach aus. Und selbst er setzt sich nicht hin und sagt, okay, Kinderlein, kommt zu mir, ich habe es verstanden, ich erkläre euch jetzt, wie das Leben mit Christus geht. Nein, sein Urteil ist, ich möchte Christus erkennen. Nicht, ich habe ihn schon erkannt und ich kenne es, sondern ich möchte ihn erkennen. Ich möchte an ihm teilhaftig sein. Und wenn man sich das einmal überlegt, der Paulus war sehr, sehr, ja, gebildet. Jetzt möchte ich mit euch ein bisschen ein interaktives Chatspiel nehmen. Wenn wir vorstellen, ich habe ein Bild und das Bild ist 100% und das wäre die ganze Fülle Gottes, das ganze Glaube, alles verstanden, die ganze Bibel eindeutig ausgelegt. Dann schätzen wir, was hat der Paulus verstanden in seiner Weisheit? Waren es 80%? Waren es vielleicht 60%? Waren es ein bisschen mehr wie 50%? Was würdet ihr sagen? Wo würde man Paulus da ein bisschen ein rein vor der Erkenntnis? Irgendeine Zahl. Wie gesagt, es gibt ja gar kein Level, kann das nicht im Lexikon nachschauen. 60% vielleicht, haben wir nur 40% gewählt. Schauen wir weiter. Was würdet ihr sagen? Was hat ein guter Gelehrter, der die Bibel wirklich studiert hat heutzutage, irgendeiner aus einem Institut, der theologisch gut gebildet ist in der evangelikale Universität und das Wort forscht, was hat der vielleicht erkannt?
Ich glaube, dass das schwierig ist, weil man ja auch nicht weiß, was 100% ist.
Richtig. Aber wenn wir trotzdem sagen, wir nehmen mal an, wir wüssten, was 100% ist, vielleicht denkt man, es ist ein Viertel. Vielleicht hat der ein Viertel der Bibel erkannt. Und dann gehen wir weiter zu uns. Ja, was würden wir uns als Maßstab anmuten? Wie viel habe ich von der Bibel erkannt? Ich habe das Wort gelesen, mehrere Male. Ich habe Bücher über die Bibel gelesen. Was würde ich an mich für einen Maßstab nennen? Wie viel Prozent habe ich wirklich verstanden? Und so, wo ich sage, ja, das ist die Wahrheit. Weiß nicht, vielleicht ein Achtel, vielleicht ein Zehntel. Nehmen wir mal 10%. Vielleicht sind wir dort. Es ist ja nur ein Gedankenspiel. Und dazu möchte ich mal das erste Bild bitten, wenn ihr das von der Technik einspielen könnt. Wenn wir es mal annehmen, ich habe euch da ein Bild mitgenommen. Das ist ein ganzes Bild, wir wissen nicht, was dahinter ist. Und wenn wir unseren Maßstab jetzt mal an das Wort Gottes legen und sagen, okay, wir haben vielleicht 10% erkannt, dann ist das ungefähr 10% des Bildes. Was seht ihr da? Das ist zwar vom Beamer ein bisschen schlecht, aber man sieht den Felsen, jawohl, genau. Man sieht eine Brücke, es ist eine Brücke da. Man sieht einen See. Man vermutet, dass ein See da ist, ja, genau. Ja.
Du interpretierst ja was.
Genau. Also, es ist alles richtig, was ihr gesagt habt. Ihr seht von dem Bild einen Felsen, ihr seht davon einen Baum, ihr seht eine Art Brücke und das ist ja richtig erkannt, das ist ja nicht falsch. Wo ist denn der Ort in Österreich?
Ist
das
der Traunstein?
Das ist ja Vermutung, der Traunstein, okay? Das heißt, sie sieht da 10% und sagt, das ist der Traunstein. Kann richtig sein. Schauen wir weiter, jetzt gehen wir vielleicht an einen Theologen, der schon ein bisschen mehr erkannt hat. Schauen wir, der hat vielleicht 25% erkannt. Was sehen wir da jetzt? Seid ihr euch da sicher? Wir sehen ein Wasser, genau. Wir sehen ein Wasser und interpretieren, ja, das ist der Großausee. Naja, das schaut aber so aus wie ein Gebäude mit Fenster, oder? Könnte das nicht ein Gebäude mit Fenster sein?
Das sind Berge.
Dann schauen wir, wann der Paulus das erkannt hätte, so sagen wir 60% des Bildes, wie wird das Bild dann ausschauen mit dem nächsten Foto? Könnte sein, aber es ist nicht das ganze Bild. Es könnte sein, dass das irgendwo in Tiroler See ist, der so ähnlich ausschaut, da links eine Brücke, ein Fels. Es könnte auch sein, vielleicht ist es der Altaussee, schaut auch ähnlich aus. Es könnte sein der Grundlsee, aber die Auflösung ist erst dann, wenn man das ganze Bild sieht, wie das letzte Bild. Jetzt ist es klar. Weil jetzt wissen wir, okay, das ist unwiderruflich der Dachstein, den kennen wir. Und davor ist es alles eine gute Vermutung. Auch aus der Spiegelung, ja, man kann schon sagen, ja, es ist ein See und es wird wahrscheinlich der Großausee sein. Aber so ist es auch mit uns, mit der Bibel. Das, was wir erkennen, ist meistens nicht ganz falsch, aber wir interpretieren rein. Du warst am Anfang beim Traunstein. Ja, du hast was gesehen, was du denkst, das ist der Traunstein. Ja, es ist ein Fels. Sie hat erkannt, es ist ein Fels, es ist ein Weg in den Fels entlang. Und ja, was kennst du? Du kennst den Traunstein. Ja, es kann der Traunstein sein. Und so geht es aber auch uns mit dem Wort Gottes. Wir erkennen einen Teil und den wir erkennen, der ist ja meistens nicht falsch. Wir haben was gelesen, wir haben erkannt, so und so sollten wir sein. Und dann wird es aber schwierig, wenn wir daraus weitere Schritte ziehen. Und das ist das, was wir Menschen immer wollen. Wir wollen dann von dem auf das Ganze gehen. Und gleich, das ist der Großaussee. Das ist unser, wir haben da was gesehen, einen See. Es könnte natürlich auch was anderes gewesen sein, aber das ist so unser Verständnis vom Wort Gottes. Und das ist auch die Gefahr und auch einerseits die Schönheit, dass wir das Wort Gottes lesen können, die sonst diese Dinge beschreibt, der Reihe nach. Und auf der anderen Seite auch die Gefahr, dass wir einen Teil herausnehmen und sagen, ja, das ist klar, das ist der Großaussee. Oder das ist klar, das ist der Dachstein. Es hätte natürlich jetzt ein anderer Berg auch sein können. Ich habe bewusst ein Bild genommen, wo sie dann relativ rasch wahrscheinlich wisst, wo es ist. Aber das ist unsere Schwierigkeit. Auch der Paulus hat nicht alles erkannt, sondern er schreibt uns ja, er hat es nur zum Teil und versucht es. Und er hat einfach vorausgeschaut und überlegt und hat mit seinem Wissen und mit dem Heiligen Geist zusammengeschaut, wie er die Bibel, das, was Jesus gesagt hat, das, was im Alten Testament steht, das, was er von den mündlichen Überlieferungen mitbekommen hat, er war kein Jünger Jesus, dass er das zusammengebaut hat und so uns etwas hinterlassen hat, was uns im Alltag hilft und uns vorangibt. Das heißt, die Frage, danke für die Bilder, die bitte mal wegmachen, das ist die Frage dann an uns, wie können wir aus dem Wort Gottes etwas erkennen, wie können wir uns darauf einstellen, dass wir die Bibel lesen und nicht auf dem Holzweg, auf dem Buchstäbling kennen. Die Gefahr, auf dem Holzweg zu landen, ist leider eben sehr groß und die war auch damals zu Zeiten Jesus groß. In Matthäus 22 gibt es eine Begebenheit, da kommen auch wieder Schriftgelehrte zu Jesus und wollen ihm natürlich wieder Falle stellen und fangen an zu philosophieren und ihm irgendein Konstrukt vorzubringen. Da geht es eben darum, ja, eine Frau ist gestorben, eine Frau hat einen Mann, der Mann stirbt und heiratet den Nächsten und der stirbt wieder und heiratet den Nächsten und hin und her und so geht es dahin und am Endeffekt stirbt auch die Frau und dann kommt so die Frage der Weisen und jetzt sag uns, lieber Meister, wem wird sie im Himmel denn dann heiraten? Das ist jetzt auch wirklich wahr. Und ich lese euch davor Matthäus 22, den Vers 23 und dann 27 bis 33. Ich lasse in der Mitte ein bisschen was aus, weil das könnt ihr nachlesen und das ist für das Verständnis nicht wichtig. 23 und am selben Tage meldeten sich einige Sadduzäer zu Wort. Auch wieder gebildete Juden, die Tora lesen. Diese jüdische Gruppierung vertritt die Auffassung, dass es keine Auferstehung der Toten gibt. Dann kommt eben die Litanei und am Schluss schreiben sie, dann schließlich starb auch sie, die Frau. Und nun sage uns, wessen Frau wird sie nach der Auferstehung sein, denn sie war ja mit allen sieben verheiratet. Und Jesus erwiderte, ihr irrt euch, weil ihr die Schrift nicht kennt und auch nicht die Macht Gottes. Denn wenn die Toten auferstehen, werden sie nicht verheiratet sein, sie werden sein wie die Engel im Himmel. Doch nun zu eurer Frage, ob überhaupt eine Auferstehung der Toten gibt. Habt ihr nie in der Schrift davon gelesen? Lange nachdem Abraham, Isaak und Jakob gestorben waren, sagt Gott, ich bin der Gott Abrahams, Gott Isaaks und Gott Jakobs. Also ist er der Gott der Lebenden und nicht der Toten. Und als die Menschen das hörten, waren sie tief beeindruckt von seinen Worten. Da kommen wirklich wieder gescheite Leute, die viel in der Bibel lesen und die sagen, nein, es gibt keine Auferstehung der Toten. Wir haben das gelesen, wir sind der Überzeugung, es gibt keine Auferstehung der Toten und beginnen ihn dazu quasi in einem Gespräch und wollen ihn aufs Glatteis führen, weil der Rabbi, der muss uns das jetzt auch sagen. Und Gott beginnt, ihr irrt euch, weil ihr die Schrift nicht kennt. Also ein ganz hartes Urteil an Menschen, die die Bibel, also die damals die Tora lesen und studieren. Und ein hartes Urteil sagt, ihr kennt es nicht. Das ist genauso, wie wenn jemand zu euch kommt, ich weiß nicht, wer ist Handwerker im Metallbereich tätig, da hinten, da kommt irgendein hergelaufener Zimmermeister zu dir in die Firma und sagt, du hast keine Ahnung vom Metall, gell? Was sagst du dann? Und bleibt einmal der nächste Zimmermeister, ja, kommt und sagt, oder dann kommt wer zu dir in die Küche und sagt, also einen Schweinsbraten kannst du nicht machen, gell? Jetzt erklär dir das einmal. Ja, glaubst du nicht. So ist es aber diesen Sadduzäern. Dann kommen hin, in den Gewändern, wir haben die Tora studiert, es gibt keine Auferstehung der Toten, ganz klar. Und jetzt soll uns das der Rabbi erklären. Und was macht Gott, also Jesus in dem Fall? Er sagt jetzt nicht große Theologie, er nimmt einfach das Wort her und zitiert aus der alten Schrift, also aus dem Alten Testament, Mose 2, 2. Mose 3, 6, zitiert er und sagt, habt ihr es nicht gelesen? Und auf einmal wird die Menge still. Und sie sagen, sie waren beeindruckt von seinen Worten. Es steht aus unserer Sicht heute, weil wir wissen, was Jesus gesagt hat, ganz klar in der Schrift. Wenn ich das so gelesen hätte, ich hätte es nie als Argument da genommen, dass Jesus und dass Gott nicht der Gott der Toten ist, sondern dass es dadurch eine Auferstehung gibt, weil es ist ein ganz kleiner Satz, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und Jesus sagt, ja, und weil Gott sagt, ich bin es, darum können die nicht tot sein, weil Gott ist nicht ein Gott der Toten. Also diese kleinen Wörter und diese Bibelzitate sind für mich immer so, die Jesus auch verwendet, um etwas zu argumentieren, oder auch der Paulus, das ist für mich immer wieder faszinierend, weil ich dann merke, wie wenig verstehe ich. Wie wenig würde ich diese Stellen hernehmen, um irgendetwas zu argumentieren. Eine andere Stelle, die ich immer wieder ganz faszinierend finde, ist, da gibt es eine Stelle, wo Jesus sagt, wo Paulus schreibt, es steht doch geschrieben, du sollst den Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden. Und ich habe diese Stelle dann mal nachgelesen, weil es mich interessiert hat. Da geht es wirklich um die Viecher. Und dann sagt der Paulus, ja, glaubt ihr, dass das wegen die Viecher geschrieben ist? Nein, das ist nicht wegen die Viecher geschrieben, das ist wegen euch geschrieben. Da denke ich mir, okay, ich glaube es ja, aber ich verstehe es nicht. Weil wenn ich das dort lese, ist es eine Vorschrift, ich soll meine Tiere gut behandeln und wenn die da draußen am Feld sind, meine Viecher, dann soll ich ihnen zu fressen geben. Da lese ich nichts außer von, das geht eigentlich um mich und um die Menschen. Und da denke ich mir, da stehe ich da und sage mir, wenn der Paulus das interpretiert, ist es richtig, aber ich komme nicht auf die Idee. Aber nicht im Ansatz. So geht es uns mit der Erkenntnis. Aber der Paulus schreibt weiter eben mit der Erkenntnis und gibt uns immer so schöne Bilder, die uns bewusst sein sollen, wie wir trotzdem das Wort Gottes erkennen können, wie wir uns darauf einlassen können. Und er schreibt da im 1. Korinther 13, ab Vers 9 bis 13 wieder, auch bekannte Verse, und auch wieder harte Worte, wenn man sich überlegt, das hat der Paulus geschrieben. Das hat nicht irgendein Jungbekehrter oder ein Christ aus heutiger Zeit geschrieben, sondern der Paulus, der doch zumindest, sage ich mal, in Gussaussee als Ganzes gesehen hat. Jetzt im Bild gesprochen von zuerst. In 1. Korinther 13, von 9 bis 13 steht, jetzt erkennen wir nur wenig. Und auch unser prophetisches Reden offenbart nur wenig. Doch wenn am Ende das Vollkommene erscheint, wird das Wenige aufhören. Als ich ein Kind war, redete ich und dachte und urteilte ich wie ein Kind. Doch als ich erwachsen wurde, legte ich das Kindliche ab. Jetzt sehen wir die Dinge noch unvollkommen, wie in einem trüben Spiegel. Dann aber werden wir alles in völliger Klarheit erkennen. Alles, was ich jetzt weiß, ist unvollständig. Dann aber werde ich alles erkennen, so wie Gott mich jetzt schon erkannt hat. Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei bleiben. Aber am größten ist die Liebe. Paulus schreibt hier auch wieder in den Korinther und auch wieder aus seiner Sicht, jetzt erkennen wir nur wenig. Darum, vielleicht stimmen die 60% gar nicht, wenn Paulus selbst sagt, wir erkennen nur wenig. Auch unser prophetisches Reden, die Propheten in Jerusalem, in Israel waren bekannt, auch das prophetische Reden offenbart nur wenig. Vielleicht auch nicht 60%, 10%, 20%. Aber er weiß doch, wenn am Ende das Vollkommene erscheint, dann wird das alles klar sein. Dann wird es klar sein, dann wird es in seiner Fülle da sein. Aber jetzt ist es wenig. Und er beschreibt es, wie wenn man in einen trüben Spiegel schaut. Und da müssen wir uns ein bisschen zurückversetzen in die Zeit. Und da möchte ich bitte das nächste Bild. Wie hat denn da zur damaligen Zeit der Spiegel ausgeschaut? Weil wenn ich heute sage, im Spiegel schaue, naja, ich erkenne mich doch im Spiegel in der Früh. Ich habe mich interessiert, haben wir gedacht, ja, dann kenne ich den Mann. Oder wenn meine Frau neben mir steht und ich schaue in den Spiegel rein und ich schaue in den Spiegel, dann erkenne ich meine Frau auch. Da muss ich sagen, ja, okay, ganz klar. Das war ein Spiegel, der ist in Pompeji gefunden worden, habe da aus dem Internet ein Bild und das ist nichts anderes als Silber, das poliert ist. Ja, und Silber, das poliert ist, reflektiert ein bisschen was. Man kann sich ein bisschen anschauen, aber es ist sehr trübe. Außerdem fängt es dann vielleicht ein bisschen zum Oxidieren an, wird mit der Zeit wieder schlecht, dann muss ich wieder polieren, dann, wenn ich mit den Fettfingern draufgreife. Also weit weg von einem Spiegel, den wir heute kennen. Ein Spiegel, der das wiedergibt, was ich sehen soll, halt spiegelverkehrt. Ihr wisst, wenn man sich im Spiegel irgendwie frisiert, dann wird es schon ein bisschen schwieriger, weil es halt doch spiegelverkehrt ist. Aber unser Spiegel ist ganz klar, ich sehe alles, ich kann mich sogar im Spiegel schminken, ich kann mich frisieren, ich kann mir die Zähne putzen, es ist alles klar. Und ich kann sogar ein Buch hinhalten, dann habe ich es in Spiegelschrift und wenn ich ein bisschen mitdenke, kann ich die Spiegelschrift lesen. Aber das ist das Bild, das Paulus hier verwendet. Ein Spiegel, sowas haben die Leute damals gekannt und dann sagt er noch ein trüber Spiegel. Das heißt, irgendwie, der ist nicht poliert worden, da schaut man rein, man erkennt ein bisschen, okay, da stehen die Haare ein bisschen zu Berge und da sollte ich vielleicht noch ein bisschen was drüber tun. Aber es ist sehr unklar. Aber er funktioniert. Ich sehe was, ihr kennt, da ist eine Person drin, ihr kennt, das bin vielleicht ich oder ihr erkennt vielleicht, okay, da spiegelt sich etwas anderes. Das ist nicht nutzlos. Aber wie der Paulus schreibt, es ist halt wenig und es ist trübe. Und wir schauen in den Spiegel rein und es ist so richtig verwaschen. Und das auch wieder in ein Bild transferiert, möchte ich das nächste Bild euch wieder zeigen, das vielleicht für uns noch ein bisschen darstellt, bitte das nächste Bild. Ihr seht da so einen trüben Spiegel, eine Wasserspiegelung. Ihr werdet dann das ganze Bild sehen. Aber jetzt stelle ich euch ein paar Fragen dazu, um dieses Bild, das da Paulus selbst für das Wort Gottes uns gibt, ein bisschen darzulegen. Was ist denn das? Ist es ein Wohnhaus? Ist es ein Wolkenkratzer, ein Skyline von irgendeiner Stadt? Ist es ein Schloss? Ist es vielleicht eine Kathedrale? Ja, was schätzen wir denn? Oder was schätzt ihr? Ich weiß ja, was es ist. Dann vielleicht fangen wir mit etwas Einfaches an. Wie viele Stockwerke hat denn das Gebäude? Nein, nicht. Okay, das war zu früh. Okay, jetzt wisst ihr es. Aber das ist Bild weg. Aber wie viele Stockwerke hat das Gebäude? Könnt ihr mir jetzt das sagen? Ja, aber jedes Gebäude hat doch Stockwerke. Setzt doch vielleicht Fenster. Oder ihr könnt euch jetzt die Frage stellen, steht rechts neben dem Gebäude noch ein Bauwerk? Jetzt hängen wir da noch was. Da spiegelt sich nichts. Wie viele Bäume stehen vom Gebäude? Sieht man nicht. Ja, und das nächste, was nur ganz schwierig ist, steht das Gebäude jetzt am Meer, am Fluss oder an einem See? Ist hinter dem Gebäude ein Wald oder ist wieder Wasser? Wir wissen es jetzt. Jetzt bitte das ganze Bild. Das heißt, dieses Bild, das der Paulus da verwendet, zeigt uns eigentlich ganz gut, was gibt denn der Spiegel darüber, Spiegel wirklich her? Im Bild, ich kann jetzt ganz genau sagen, okay, dann machen wir das Beige da unten als Erdgeschoss, sagen 1, 2, 3, ja, 4 Stockwerke, nehmen wir da Stachgestoß dazu, 5. Stockwerk, unten sehe ich einen Keller, kann ich ganz deutlich sagen. Im Spiegelbild war das schon sehr schwierig. Ich habe irgendwie gesehen, es ist ein Gebäude, man sieht da unten, das ist alles irgendwie verzerrt, ich kann nicht mehr ganz genau so sagen, wie viele Fenster sind das, da kann ich die Fenster zählen. Aber die Frage nach dem Gebäude rechts, wenn du unten in den Spiegel schaust, da sehe ich nichts. Und da vor allem im richtigen Bild sehe ich, aha, das dürfte noch so eine Anlegestelle sein, da dürfte irgendwie, ja, vielleicht so eine kleine Kapelle oder weiß nicht was das ist sein. Und Bäume sehen wir auch davor. Ich kann jetzt auf einmal anfangen zum Zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so sind die Bäume, kann ich jetzt sehen, in der Spiegelung war es nicht da. Und natürlich der Wald dahinter, obwohl er sehr massiv ist und sehr groß, im Spiegelbild sehe ich nichts. Und so ist es auch mit dem Wort Gottes. Das sind sehr viele Dinge, die Gott uns gesagt hat und die durch diesen Spiegel betrachtet werden, die einfach für uns schwierig sind. Und da kann man sich wirklich darüber streiten und sagen, das hat kein Stockwerk, das ist eine durchgehende Fensterfront, oder der Nächste sagt, nein, das sind 10 Stockwerke. Da kann man sich einfach verzetteln, weil wir uns nicht immer bewusst sind, hey, das ist ein Spiegelbild. Man sieht es ja nicht, ob es ein See oder ein Fluss ist, richtig. Also ich kann jetzt nicht sagen, es könnte auch sein, dass es irgendwo in Kroatien am Meer steht, ein Schloss aus der Donaumonarchie, so wie das Schloss Miramare da in der Nähe von Triest, das steht auf so einem Felsen direkt an am Meer. Wenn ich da das Foto mache, ja, ist das jetzt das Meer, ist das ein Fluss, ist das ein See? Ich kann es nicht sagen, aber das ist eben diese Gefahr, wenn ich das Wort Gottes lese, auf der einen Seite die Chance, ich erkenne etwas, ich sehe, aha, da geht es um ein Schloss, da geht es um ein Bauwerk, da geht es um was Schönes. Und dann die Detailfragen, wie viele Fenster, wie viele Bäume, ja, das wird es dann so schwieriger, weil eben dieser Spiegel, so wie ihn auch Paulus erwähnt, einfach drüber ist. Ich schaue rein und ja, dann versuche ich ein bisschen, dann ist vielleicht der Wellengang einmal ein bisschen weniger, auf einmal sehe ich ein bisschen mehr, dann lese ich wieder intensiver, dann eröffnet sich das Wort, dann kommt wieder mal so ein Sturm des Lebens und die Wellenoberfläche ist rau und ich sehe vielleicht sogar gar nichts mehr, weil ich mir einfach denke, ja, ich schaue in den Spiegel und der ist schwierig. Und der Jakobus schreibt da, danke für das Bild, schreibt da selbst in einem Brief, auch an Christen, sehr harte Worte. Und sehr harte Worte, wo ich mir selbst oft denke, puh, die habe ich selbst oft gelesen und den Maßstab muss ich auch an mich, der oft dann auf der Kanzel steht und predigt, legen. Jakobus 3, Vers 1, 2, dann lasse ich ein bisschen was aus, 13 und dann Vers 17, damit es nicht so langsam lesen wird und die Zeit nicht davonläuft. Da steht, liebe Brüder, es sollten nicht so viele von euch in der Gemeinde lehren wollen. Denn ihr wisst, dass wir als Lehrer von Gott besonders streng beurteilt werden. Wir alle machen viele Fehler, schreibt er weiter. Aber wer seine Zunge im Zaum hält, der kann sich auch in anderen Bereichen beherrschen. Dann Vers 13. Wer von euch klug ist und Gottes Wege begreift, soll so leben, dass seine guten Taten sichtbar werden und dabei freundlich und weise sein. Freundlich und weise. Und im Vers 17 unten, und das dazwischen könnt ihr dann zu Hause lesen. Aber die Weisheit, die von Gott kommt, ist vor allem rein. Sie sucht den Frieden, ist freundlich und bereit nachzugeben. Sie zeichnet sich durch Barmherzigkeit und gute Taten aus. Sie ist unparteiisch und immer aufrichtig. Das ist eine harte Bibelstelle für alle oder auch für mich, wenn ich das lese, wenn ich denke, ich stehe da vorne. Stell dir mal, die lehren, die werden einfach ein härteres Urteil bekommen. Da wird Gott irgendwann einmal am Ende, wenn ich vor ihm stehe, wieder sagen, kurz Matthias, wie hast du gepredigt? Was hast du gelesen? Was hast du weitergegeben? Da wird es eine härtere, eine strengere Beurteilung geben. Und es steht auch, wir machen viele Fehler. Das tröstet mich auch wieder, weil ich weiß, ja, ich predige oft und nicht jeder Zusammenhang ist wahrscheinlich dann, wenn ich mal in der Ewigkeit bin und mir das überlege und vielleicht meine Predigen dann wieder durchlese, wäre ich auch drauf gekommen, naja, es war halt doch anders, als ich mir gedacht habe. Weil eben der Spiegel trüb ist, ich schaue hinein und versuche nach bestem Wissen und Gewissen, das zu lesen und zu sehen, was da drinnen steht. Ein Bild daraus zu machen, was ich von Gott auch weitergeben kann und wo ich mein Glaubensleben, mein persönliches auch darauf bauen kann. Und eben in Vers 17, wo er dann Gegenteil hinschreibt, er sagt, die Weisheit, die von Gott kommt, ist rein, sie sucht Frieden, Freundlichkeit, sie ist bereit nachzugeben, sie zeichnet sich durch Barmherzigkeit und gute Taten daraus, ist unparteiisch und aufrichtig. Und wenn ich diesen Maßstab nehme und sage, das ist die Weisheit Gottes und mein Leben dann anschaue und mir überlege, bin ich freundlich, bin ich bereit nachzugeben, zeichne ich mich durch Barmherzigkeit und gute Taten aus, bin ich unparteiisch und immer aufrichtig. Und wenn ich dieses Maßstab hernehme, wie weit Gottes Weisheit in meinem Leben schon Kraft oder Wurzeln gefragt genommen hat, dann wird es natürlich ein bisschen eng, auch bei mir, weil man denkt, ja, dort möchte ich auch hin. Und ich bin noch weiter weg als der Paulus. Wenn der Paulus schon sich anstrengen hat müssen, dorthin zu gehen, dann ist es für mich auch als Mensch einfach noch schwieriger, weil ja, ich habe nicht zur Zeit gelebt, ich habe viele Bilder, die Jesus verwendet, die kann ich nicht aus nächster Nähe interpretieren, weil ja, ich bin kein Schafhirte, ich habe nie auf der Weide gearbeitet, die Bilder sind mir nicht hundertprozentig klar, aber ich kann trotzdem in diesen Spiegel hineinsehen und einiges erkennen und für mein Leben herausnehmen. Und selbst die Jünger, das möchte ich jetzt noch kurz vorm Abschluss, ich will noch ein paar Sachen noch sagen, weil auch die Jünger haben gewusst, dass sie lange mit ihm gegangen sind und sie haben oft geglaubt, jetzt haben wir es verstanden, ja, so ist es. Da erinnere ich nur an die Donnersöhne, die einmal gesagt haben, hey, Jesus, soll man Feuer vom Himmel fallen lassen, soll ihn verbrennen? Und Jesus beitelt den Kopf und sagt, aber nein, ihr habt das noch nicht verstanden. Und eine andere Begebenheit, die uns auch sehr bekannt ist, von lesen wir im Johannes 13, 4 bis 10, ist die Waschung der Füße, die Jesus gemacht hat. Und was lesen wir dort? Und er stand vom Tisch auf, also Johannes 13, 4 bis 10, zog sein Obergewand aus, band sich ein Handtuch um die Hüften und goss Wasser in eine Schale. Dann begann er seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Handtuch abzutrocknen, dass er sich umgebunden hatte. Als er zu Simon Petrus kam, sagte Petrus zu ihm, Herr, warum willst du mir die Füße waschen? Also der Petrus, der erste gescheite Theologe, der gescheite Jünger, sagt, so sicher nicht. Die anderen haben es einfach mal, haben Jesus gewähren lassen. Und Jesus antwortete, du verstehst jetzt nicht, warum ich das tue, eines Tages wirst du es verstehen. Also er sagt dem Petrus ganz genau, also jetzt du nimmst einfach hin, du verstehst es jetzt nicht. Aber vielleicht, oder wahrscheinlich, sagt er in 5, vielleicht 6 Jahren, vielleicht in 10 Jahren, wirst du das verstehen, aber jetzt nicht. Da denke ich mir, naja, vielleicht war ich jetzt zufrieden, wenn mein gelehrter Meister zu mir sagt, du verstehst das jetzt nicht, sitz dir hin, hoch zu, schau das an und in 5 Jahren vielleicht verstehst du das, würde ich es tun. Was macht der Petrus? Er glaubt es nicht. Nein, protestierte Petrus, du sollst niemals die Füße waschen. Jesus erwiderte, wenn ich dich nicht wasche, gehörst du nicht zu mir. 2. Anlauf. Petrus glaubt es noch nicht, dass Jesus ihm sagt, du verstehst das nicht, bitte lass es einfach, du verstehst das nicht. Du wirst das verstehen, aber jetzt nicht. Petrus sagt, nein, das kommt nie in Frage, das geht nicht. Und dann sagt eben Jesus, nein, wenn ich dich nicht wasche, dann gehörst du nicht zu mir. Dann fängt der Petrus in die andere Richtung an, zum Gescheiteln, sage ich mal, zum Übertheologisieren. Da rief Simon Petrus, dann wasch mich auch die Hände und den Kopf her und nicht nur die Füße. Das geht voll von der anderen Seite vom Pferd. Und sagt, hey, das ist zu wenig, was du tust, nicht nur die Füße. Quasi. Zuerst sagt er, nein, das darfst du nicht, dann sagt er, Jesus, du tust zu wenig. Jetzt ein bisschen bildlich übertragen. Und Jesus, wie er wieder gebadet ist, braucht sich nicht, ausgenommen die Füße, nicht zu waschen, um völlig rein zu sein. Ihr seid rein, allerdings nicht jeder. Also der Petrus, der hier mit Jesus unterwegs, ja, jahrelang, der da sitzt und Jesus sagt ihm, lass es bitte einfach mich tun, du verstehst es nicht, du wirst es irgendwann einmal verstehen, er sichert ihm das zu, aber jetzt geht es einfach noch nicht. Der fängt an und sagt, na sicher nicht, und ja schon, und unbedingt, und jetzt doch mehr, und zehnfach, und nicht das, und nicht nur das. Der beginnt in seinem Eifer als Jünger Jesu mit ihm einfach, er will das Beste. Ich bin überzeugt, dass Petrus immer an seinem Herrn gehangen ist und wirklich versucht hat, ihm treu zu sein, ihm nachzugehen, weil er erkannt hat, das ist der Meister. Aber auch da, ich sehe mich da wieder, wenn ich die Bibel lese, dann denke ich mir, na, so sicher nicht. Dann liest weiter, dann denkst du, na, vielleicht schon, aber dann bitte so. Und so hat es auch der Petrus gemacht, weil er es halt einfach als Mensch nicht besser wusste. Herr, so nicht, aber dann bitte so und über drüber, obwohl Jesus sagt, du verstehst das jetzt nicht. Und dieses, du verstehst das jetzt nicht, lesen wir auch für uns als schönes Wort im Johannesevangelium, im Johannes 16. Da stehen keine Verse in meiner Bibel, die sind nämlich weg, dass man es leichter lesen kann. Irgendwo, das müsste 7 oder 8 sein bei euch oder 10. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, ein ganz interessantes Wort, das auch viele von euch schon gehört haben, das ist eben so kurz, also am Ende seines Wirkens, wo dann hinten dann schön langsam quasi Gefangennahme, Kreuzigung und sonstiges ist. Da schreibt er im Johannes und sagt seinen Jüngern, ich hätte euch noch so vieles zu sagen, aber ihr könnt jetzt noch nicht damit umgehen. Also er sagt nicht, nein, ich habe zu wenig Zeit oder ich müsste noch länger da bleiben, sondern ich hätte noch vieles zu sagen, aber ihr könnt jetzt noch nicht damit umgehen. Und dann schreibt er weiter, er sagt jetzt nicht, okay, ihr werdet dann in eurer Dummheit irgendwie sitzen bleiben und werdet es nie erkennen, sondern er schreibt weiter, doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch Stück für Stück in die ganze Wahrheit einführen. Alles, was er an euch weitergeben wird, hat er selbst gehört. Er wird also nicht aus sich herausreden und auch nicht, wenn er euch Zukünftiges voraussagt. Nein, er wird immer nur von dem nehmen und an euch weitergeben, was zu mir gehört. Dadurch wird er mich bei den Menschen verherrlichen und nicht nur mich. Jesus sagt selbst, hey, ich hätte euch noch so viel zu sagen. Aber es nutzt nichts, es übersteigt jetzt euren Horizont. Ganz einfach, Jesus ist noch nicht gestorben, er ist noch nicht am Kreuz gewesen. Das alles, was wir lesen und wo wir schon ein bisschen am Bogen spannen können, haben die Jünger natürlich nicht gewusst. Wir können jetzt zurückblättern und lesen und wissen, was dann passiert ist. Aber er sagt, ich hätte noch so viel zu sagen, ihr könnt es nicht damit umgehen. Ihr könnt es euch sagen, ihr könnt euch jetzt erklären und versuchen, aber es wird euch nicht helfen, weil es ihr noch nicht bereit dafür seid. Lasst es. Er sagt, lasst es, es wird kommen. Aber er sagt nicht, ihr werdet dumm sterben, sondern er sagt, doch, wenn der Helfer kommen wird, der Heilige Geist wird euch Stück für Stück die ganze Wahrheit einführen und leiten, so Stück für Stück. Und zu diesem Stück für Stück möchte ich euch noch ein Bild mitgeben. Ich denke, jeder von uns oder von euch hat schon mal Puzzle gebaut. Das heißt, der Puzzle bauen ist ja auch sehr was Meditatives, so ein großes oder kleines. Die Kinder fangen meistens mit den 9 Teile putzeln an, dann werden es 25 Teile und so wächst man dahin. Und meine Frau ist auch begeisterte Puzzlebauerin, 1000 Teile, 1500 Teile, da sitzt und der Bub sitzt da daneben und sie suchen die Teile. Und beim Puzzlebauen gefällt mir ein Bild sehr schön. Mit was beginnt man meistens zu bauen? Mit dem Rand. Weil der Rand ist eindeutig. Und der Rand ist ja das, was am schnellsten gebaut wird. Und ich denke, so ist es auch, wenn wir die Bibel lesen, der Rand, den kann ich relativ schnell und klar bauen. Da weiß ich sofort, wenn ein Teil zwar gerade Seiten hat, dann muss ein Eckteil sein. Das ist dann nur die Frage, links, rechts, oben oder unten. Und wenn er einen geraden Teil hat, weiß ich auch, der ist nicht irgendwo in der Mitte, sondern am Rand. Und so ist es, denke ich, auch für die Bibel. Wenn wir die Bibel lesen, der Rahmen ist klar. Da denke ich vielleicht, das linke Ende ist, der linke Rand ist, Gott hat die Welt geschaffen. Das ist Gottes Plan. Wer das in der Bibel nicht herauslesen kann, muss ich sagen, okay, dann liest du nicht die Bibel. Dann sage ich, der untere Rand, der ist auch ganz klar. Da denke ich, ja, Jesus ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Wer das in Zweifel stellt, muss ich sagen, bitte, du liest nicht die Bibel. Der rechte Rand, Gott wird wiederkommen. Er wird ein neues Reich aufbauen. Er wird uns zu sich holen. Auch das ist so klipp und klar in der Bibel, dass man nicht darüber diskutieren kann. Auch das ist der Rand, der uns die Leitlinien gibt. Und der obere Rand, wenn ich mich zu Jesus bekenne, wird er sich zu mir bekennen. Auch das ist unverrückbar. Und somit habe ich jetzt einmal den Rahmen. Und jetzt stellt euch vor, ihr habt so 1500 Teile Putzel und ihr habt aber den Deckel verloren. Ihr wisst nicht, welches Bild da drauf ist. Wie mühsam ist es dann, ein Teil zum anderen zu finden? Und dann beginnt man, und ich kenne das selbst, wenn ich mit meiner Frau ab und zu putzle, und dann sagt man, hey, dieser braune Teil, das gehört wahrscheinlich da oben rechts hin, weil da habe ich schon ein paar braune hingetan. Und dann legt man da hin und dann baut man weiter von mir und denkt man, ah, der gehört so und da unten hin. Dann rückt man das zurecht. Und so bauen wir Christen unser Puzzle, so wie es da steht. Der Heilige Geist gibt uns Stück für Stück. Und wir nehmen die Puzzleteile, geben es hin, und ab und zu muss man ein Puzzleteil nehmen, anlegen, passt nicht, und dann muss man vielleicht wieder zurücklegen zum Vorrat. Ich habe mal eine gute Predigtreihe gehört vor Jahren. Da war der Uwe Dahlke in Traun. Ich war leider nicht vor Ort damals, diese Predigten zu hören. Und der hat was Schönes auch gesagt. Er hat gesagt, wenn du etwas in der Bibel liest und du verstehst es nicht, dann hat er gesagt, dann nimmst du mir einen Hut und tu es einmal auf die Hutablage. Leg es einmal auf die Seite. So wie Jesus zu den Jüngern gesagt hat, ich hätte noch viel zu sagen, ihr versteht es jetzt nicht. Und dann lest du was in der Bibel und dann hast du es wie einen Hut und dann ja, leg es vielleicht einmal ab, weil du denkst, ich verstehe es jetzt noch nicht. Aber vielleicht passt der Hut in 3-4 Jahren. Vielleicht kannst du dann Abnehmer anschauen und sagen, ah ja, das ist ja ein Arbeitshelm. Da kann ich rausgehen und auf die Baustelle damit. Oder sagst, aha, jetzt weiß ich, Trachtenhut. Gehen wir zum Kirchtag. Und dieses Bild gefällt mir, weil es Gott selbst sagt. Es gibt Dinge, die verstehen wir nicht. Unser Erkenntnis ist Stückwerk, das ist ein Putzelwerk. Und wir müssen uns immer sagen, okay, ich habe was erkannt und das ist schön und ich muss es aber immer wieder zurechtrücken lassen. So wie das Bild vom Gosausee, ja, da ist eine Felswand. Ja, ist es jetzt der Gosausee, ist es der Traunsee? Nein, ich weiß, es ist eine Felswand. Und das, was ich erkannt habe, ist wichtig und gut und auf dem soll ich stehen. Und zum Schluss noch ein Psalm, der das Ganze zusammenfasst, Psalm 1, weil jetzt könnte man sagen, ja, was du da jetzt sagst, ich traue mich schon gar nicht mehr die Bibel lesen, weil das ist alles nur ein Spürge und dann komme ich drauf, dass gar nicht der Gosausee ist, sondern der Traunsee. Nein, da können wir lesen, was in Psalm 1 ist und zum Abschluss die Ermutigung, warum wir nicht aufhören sollen, das Wort Gottes zu lesen. Auch mit unserer ganzen Versagerei, mit falsch interpretieren und dass wir halt irgendwann einmal das Glauben zu erkennen und vielleicht kommen wir ein paar Jahre drauf, später drauf, nein, es ist doch die Schrift anders oder haben andere Kenntnis. Psalm 1, Vers 2 und 3 steht da. Und da steht, glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde, zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt ihm. Also ein Psalm, der sehr ermutigend ist, wo der David schreibt, glücklich zu preisen, wer Verlangen hat nach dem Gesetz. Also wer in einer Übersetzung Lust hat, wer einfach drin lesen will, wer sagt, ja, ich lese gern drin, weil ich verstehe zwar nicht alles, aber ab und zu springt mir was an und das bringt mich wieder weiter. Ab und zu lese ich einen Vers und auf einmal habe ich wieder Hoffnung für die Woche und er schreibt, glücklich zu preisen, wer darüber nachsinnt, Tag und Nacht. Also bei Tag und Nacht, da muss ich schon einige Abstriche machen, so viel denke ich dann auch wieder das Wort Gottes nicht nach, aber das wäre der Maßstab. Das wäre das Schöne und es steht, der gleicht einem Baum, der an Wasserläufen gepflanzt ist, der seine Früchte trägt zu seiner Seite und dessen Blätter verwelken nicht. Und ein sehr schönes Bild. Und darum möchte ich euch auffordern, seid euch bewusst, wenn sie die Bibel liest, es ist ein trüber Spiegel für uns, wir machen viele Fehler, aber es steht, glücklich zu preisen ist. Wer das liest, wer dranhält, wer sagt, Herr, offenbar mir das, nimm deinen Geist, gib mir wieder ein Puzzlestück und das gehe ich dann wieder irgendwo hin und sage, ja, das ist mein Puzzlestück. Und dann kommt vielleicht 2 Jahre später nur ein Puzzlestück dazu. Und auf einmal wächst das Ganze und wir müssen uns eben bewusst sein, so wie es Paulus sagt, das Ganze werden wir nie verstehen. Das kommt erst, so wie der Paulus schreibt, und das Stückwerk wird einmal vorbei sein, wenn das Vollkommene kommt, wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir erst wissen, was eigentlich alles in der Bibel gestanden ist. Und bis dahin, ja, der trübe Spiegel, unser Verlangen nach dem Wort Gottes und immer wieder unser Bewusstsein, ja, wir können es auch falsch interpretieren. Amen.